Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Ich lese aus Markus 2 die Verse 1 bis 12 nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Überschrieben ist das Kapitel mit Jesus hat die Macht, Sünden zu vergeben. Nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder im Haus des Simon war. Viele Menschen strömten zusammen, so dass nicht einmal mehr vor der Tür Platz war. Ihnen allen verkündete Jesus Gottes Botschaft. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten trugen. Weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus kommen konnten, deckten sie über ihm das Dach ab. Durch diese Öffnung ließen sie den Gelähmten auf einer Trage hinunter. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Aber einige der anwesenden Schriftgelehrten dachten, »Das ist Gotteslästerung, was bildet der sich ein? Nur Gott allein kann Sünden vergeben.« Jesus durchschaute sie und fragte, wie könnt ihr nur so etwas denken? Ist es leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder diesen Gelähmten zu heilen? Aber ich will euch zeigen, dass der Menschensohn die Macht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er forderte den Gelähmten auf, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Trage und ging vor aller Augen hinaus. Fassungslos sahen ihm die Menschen nach und riefen, so etwas haben wir noch nie erlebt, und alle lobten Gott.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Es gibt ja so Geschichten in der Bibel, die kennt eigentlich fast jeder, der sich schon mal mit der Bibel auseinandergesetzt hat. Der Predigttext von heute, ihr habt ihn gerade gehört, der ist auch so einer. Mir ist dieser Text jedenfalls schon vor über 40 Jahren begegnet, bei einer Mitarbeiterschulung, die ich in unserem ZVM hatte. Vermutlich hatte ich ihn aber auch da schon gekannt, denn er wird besonders gern in Kindergottesdiensten und Jungscharen, wie Margitta gesagt hat, erzählt, nachgespielt oder auch gemalt. Der Predigttext ist außerdem auch ein Teil der Perikope, wenn auch nicht der vorgeschlagene Predigttext für heute. Aber er gehört damit eigentlich zum Standardrepertoire in der evangelischen Kirche in Deutschland. Warum eigentlich? Vielleicht, weil er uns so viel zu erzählen hat. Wir haben den Text ja schon gehört, aber ich erzähle ihn uns nochmal, vielleicht dieses Mal eher für Kinder, Große und Kleine. In Kapernaum ist heute richtig was los. Jesus ist wieder da. Wochenlang war er irgendwo unterwegs und manch einer hatte schon gedacht, der kommt nicht wieder. Aber jetzt doch. Und wie immer ist das Haus voll. Jesus ist so ein spannender Erzähler. Er ist das Mega-Event in dieser kleinen Stadt am See. Es ist schon so voll, da kommt keiner mehr durch. Die Freunde von Benjamin sind ganz schön traurig. Auch wenn Benjamin das ja eigentlich nicht wollte, sie haben ihn einfach hergetragen. Denn Benjamin konnte ja noch nie laufen, in seinem ganzen Leben nicht. Aber seine Freunde schon. Und sie hoffen doch, mit ihm irgendwie zu Jesus zu kommen, damit der ihn gesund macht. Aber nun alles voll. Keine Chance. Moment, sagt Aaron, ich habe eine Idee, wir steigen ihnen aufs Dach. Die Häuser in der Gegend sind nicht so wie bei uns, sie haben flache Dächer, alles im flachen Denken als Dach. Und es gibt immer auch eine Treppe, um aufs Dach zu kommen, denn dort kann man ja ganz toll Sachen trocknen und sich am Abend aufhalten. Es ist mehr eine Dachterrasse als ein Dach. Und das besteht aus Balken, die mit Ästen und Lehm zu einem festen Boden bilden. Stabil, aber man kann ihn aufhacken. Und das tun die vier ganz schnell. Und ehe sich die Menge in dem großen Raum darunter versieht, ist ein Loch in der Decke und Benjamin schwebt aus seiner Bahre herunter. Benjamin sagt nichts, denn alle starren ihn an. Und nicht alle sehen freundlich aus. Wie peinlich. Dabei hat er seinen Freunden doch gesagt, sie sollen das nicht tun. Auf keinen Fall. Aber der Mann in der Mitte sieht ihn durchdringend an und lächelt. Er sagt zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Benjamin ist verwirrt, denn sein ganzes Leben hat er sich schon gefragt, welche moralische Schuld oder welche Fehler er oder seine Familie gemacht haben, dass er gelähmt ist von Kind auf. Und jetzt soll das alles weg sein? Einfach so? Aber wenn er keine Schuld mehr hat, müsste er dann sich nicht auch bewegen können? Schuld und Krankheit ist doch irgendwie eins, so sagt man. Aber auf der anderen Seite kann ja auch nur Gott Schuld vergeben. Dafür müsste man ja nach Jerusalem in den Tempel und eine Opfergabe geben oder irgendwie sowas. Und kaum hat er das gedacht, murmelt das einer von den Pharisäern auch. Und die müssen es ja wissen, die sind ja belesen. Und gleich sagt ein anderer, das ist doch Gotteslästerung. Benjamin zieht den Kopf ein. Damit will er nichts zu tun haben. Das Gemurmel und Gegrummel wird größer und lauter. Da sagt der Mann, was ist eigentlich leichter? Zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder zu Benjamin zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh. Damit ihr versteht, wer ich wirklich bin, sage ich beides. So, Benjamin, jetzt ist Zeit. Steh auf, nimm dein Bett und geh. Und Benjamin ist völlig verwirrt. Aber er zieht zum ersten Mal in seinem Leben sein Bein an, stemmt sich hoch, steht auf und wie in Trance bückt er sich, nimmt sein Bett, rollt es zusammen und geht aus der Tür. Erst als er in der Hausecke mit seinen Freunden zusammentrifft, versteht er, dass er nun laufen kann. Sein Leben fängt ganz neu an, nur durch diesen Jesus. Danke, sagt er, danke Gott. Vielleicht hat diese kleine Nacherzählung deutlich gemacht, warum diese Geschichte in der Bibel steht. Ich habe uns drei Impulse, möchte ich euch dazu mitgeben, zu dieser Geschichte. Nämlich erstens der Glaube der vier Freunde, zweitens Jesus ist wahrer Gott und drittens Heilung an Leib und Seele. Erster Impuls, der Glaube der vier Freunde. Was mich immer wieder berührt, ist dieser eine Satz in dem Bibeltext, als er ihren Glauben sah. Das ist Vers 5. Wir denken doch immer, also den Glauben der vier Freunde, wir denken doch immer, Glauben ist doch eine persönliche Sache, es ist doch meine Sache. Ohne meinen Glauben kann doch gar nichts passieren, aber in diesem Fall nicht. Es sind die Freunde, die von Jesus mehr erwarten, als nur ein guter Redner zu sein. Und das ist ja eigentlich gar nicht selbstverständlich. Jesus hatte möglicherweise schon einige Kranke geheilt, aber dennoch war das für viele nicht mehr als ein Gerücht oder eine wundersame Erzählung. Aber die vier sind anders. Sie erwarten konkret Hilfe von Jesus. Und der Gelähmte, Benjamin, wie ich ihn genannt habe, so wie er uns in der Geschichte vorgestellt wird, tut er gar nichts. Ja, er redet nicht einmal. Es sind seine Freunde, die für ihn handeln und für ihn glauben. Sie legen ihn Jesus buchstäblich zu Füßen. Und das finde ich persönlich richtig ermutigend, und zwar aus zwei Gründen. Erstens glauben Menschen auch für mich mit. Und ich werde dadurch persönlich von Gott berührt. Und zweitens ist das Handeln für andere eine Antwort auf die Frage nach dem Leid in der Welt. Lasst mich das in diesem ersten Impuls kurz ausführen. Erster Grund, andere Menschen glauben auch für mich mit. Es gibt Zeiten, da kann ich auch nicht glauben. Da ist die Last meiner Welt zu schwer und für mich zu groß. Da bin ich zu müde oder zu traurig. Und dann passiert genau das, dass jemand anderes für mich glaubt. Du wirst das schaffen, weil Gott dir helfen wird. So sagen es mir andere zu. Menschen ermutigen mich persönlich oder durch Worte, die mir begegnen, in der morgendlichen Losung vielleicht oder in Liedern, in Predigten oder auch bei der Bibellese oder auch in Taten. Denn manchmal sind es Worte und manchmal ein Lächeln, ein freundliches Zunicken, eine hilfreiche Geste. Denn Gott wirkt durch Menschen und Begegnungen. Das ist für mich Ermutigung, aber es ist für mich auch Auftrag, mit wachen Augen unterwegs zu sein und andere zu ermutigen, also die Liebe Gottes, die ich erfahre, an andere weiterzugeben. Und damit sind wir schon beim zweiten Grund angekommen, warum ich das mit den anderen so mag. Das Handeln für andere ist eine Antwort auf die Frage nach dem Leid in der Welt. Wie oft begegnen wir Menschen, die sagen, nee, von Gott erwarte ich nichts. Wenn es ihn gibt, dann sind wir ihm doch ziemlich egal. Müsste er nicht zu uns kommen und uns beistehen? Aber sieh dir nur die Nachrichten an. Wo ist da Gott? Ich mag solche resignierten Aussagen nicht. Denn der Gott, dem ich anhänge, der ist überall da, wo Leid ist. Und er ist bei den Unterdrückten und den Verletzten, den Kranken, den Verfolgten und bei allen, die schwach und hilflos sind. Und er wirkt Wunder, indem er Helfer schickt, die Verschüttete retten oder inmitten von Zerstörung und Tod Zeichen der Hoffnung setzen. Es sind die Helfer und die, die den Unterdrückten und Unterdrückern und dem Unrecht entgegentreten. Die, die das einfach nicht so stehen lassen. Diejenigen, die sich engagieren in Feuerwehr, in der Pflege, im Katastrophenschutz. Es sind aber auch diejenigen von uns, die nicht müde werden, Petitionen zu unterschreiben, die demonstrieren oder Widerworte geben. Hier wirkt der Glaube der einen für die anderen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Unterdrücker und die, die anderen Leid zufügen, sich am Ende vor unserem Gott verantworten müssen, damit die Schwachen auf ewig wiederhergestellt werden können und Frieden finden. Aber ich schweife ab, kommen wir zurück zu den Freunden. Diese Welt braucht Menschen, die für andere glauben, die ihren Einsatz bringen und sich hingeben für ihre Freunde. Was die vier Männer hier tun, ist der Vorgeschmack von Kirche und praktischer Diakonie. Hier wird so gelebt, wie christliche Gemeinschaft sein soll. Gemeinsam aktiv werden für die Schwachen und Kranken und auf den sehen und zugehen, der wirklich helfen kann. Und das ist Jesus Christus. Von daher fangen wir an, für andere zu beten, fangen wir an, anderen zu dienen, fangen wir an, die Bedürftigen zu Jesus zu bringen. Haben wir den Mut und den Glauben dieser vier Freunde. Kommen wir zum zweiten Impuls. Jesus ist wahrer Gott. Dieser Tage bekam meine Frau ein Schreiben vom Landrat des Märkischen Kreises, weil ihr Polo geblitzt worden ist. Aber der Fahrer war offensichtlich nicht sie, denn der Fahrer hatte einen Bart und eine ganz andere Brille und sieht meiner Frau gar nicht ähnlich. Sie wurde also meine Zeugenaussage gebeten, wer wohl gefahren sei. Um es kurz zu machen, ich bin schuld. Ich bin zu schnell gefahren, das Tempolimit von 30 km/h auf einer Bundesstraße vor einem Bahnübergang habe ich ignoriert und deshalb hat der Blitzer mich voll erwischt. Völlig zu Recht muss ich dafür büßen. Schuld und Sühne. Das ist ein großes Thema. Damals, zu Jesu-Zeiten und auch heute noch. Obschon man den Eindruck hat, dass sich heutzutage viele gerne aus der eigenen Schuld herauswinden und reden wollen, schuld sind dann immer die anderen oder die widrigen Umstände oder so. Ich neige auch dazu, ich weiß, wovon ich rede. Aber unser Predigttext nimmt ja das Thema Sünde auf. Allerdings, das muss man wissen, hatte man seinerzeit eine etwas andere Meinung oder ein anderes Verständnis von Sünden und ihren Auswirkungen. Damals war man der Meinung, dass sich Sünde unmittelbar auf die Gesundheit auswirken kann. Und wie man damals so sagte, wird das Fehlverhalten durch körperliches Leiden direkt bestraft. Wir finden das auch an anderen Stellen. Zum Beispiel in Johannes 9, Vers 2 und 3. Dort steht nämlich, und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt? Oh. Das ist so lieb. Wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete, es hat weder er gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen an ihm die Werke Gottes offenbar werden und dann heilt er den Blinden. Die Jünger glauben, aber das ist das Spannende daran, die Jünger glauben fest daran, dass der Blindgeborene Sünde auf sich geladen hat und deswegen blind ist. Doch wie soll das vor sich gehen, wenn er so geboren ist? Das war eine theologische Streitfrage damals. Warum muss jemand büßen, obschon er doch so geboren ist? Die Strafe sollte doch eigentlich erst nach der Schuld kommen. Deswegen die Frage nach der Schuld der Eltern. Und deswegen war es den Menschen auch so wichtig, Sühne zu leisten, also es irgendwie abzuarbeiten, indem man nach Jerusalem pilgerte, dreimal im Jahr und im Tempel Opfer brachte. Eine unvergebene Schuld könnte sich rächen in der Gesundheit der eigenen Nachkommen. Was für eine furchtbare Vorstellung. Und für unser heutiges individualistisches Weltbild ist das kaum nachzuvollziehen. Obschon wir heute durchaus darum wissen, dass es einen Zusammenhang von seelischer und körperlicher Gesundheit gibt. Und wir wissen auch darum, wenn seelische Probleme von Eltern auf ihre Kinder übertragen werden. Und das ist nicht schön, denn psychische und psychosomatische Krankheiten sind häufig anstrengend und langanhaltend und für alle, die direkt oder indirekt betroffen sind. In einer Auslegung, die ich zu unserem Text gefunden habe, las ich folgende Sätze. Heute sehen wir die Krankheit zwar nicht mehr als Folge einer moralischen Schuld an, aber viele möchten auch hinter jeder Krankheit eine psychische Schuld sehen. In der Esoterik gibt es diesen bösen Satz, du machst dir deine Krankheit selber. Damit aber vermittelt man den Kranken zu ihrer Krankheit noch Schuldgefühle. Sie sind durch ihr Verhalten oder ihre innere Einstellung selbst schuld an ihrer Krankheit. Was für eine furchtbare Aussage. Und wenn wir so mit mancher psychischer oder psychosomatischer Krankheit umgehen, werden die Betroffenen niemals gesund. Vor diesem Hintergrund verstehen wir, dass es hier Zusammenhänge geben kann, die wir aber nicht pauschalisieren dürfen. Ich stelle hier für mich fest, es ist gut, dass Jesus mit der seelischen Heilung, mit der Befreiung von Schuld beginnt. Und Jesus weiß genau, was er hier tut. Er begeht bewusst einen Tabubruch. Vielleicht ist uns das nicht so bewusst und klar, denn Sündenvergebung durch Menschen scheint uns nach Karfreitag und Ostern oder der Zuspruch der Sündenvergebung scheint uns nach Karfreitag und Ostern völlig selbstverständlich zu sein. In jedem Fall gehört es ja auch zum Beispiel bei uns zur Einleitung des Abendmahls. Dann hören wir das von der Bühne hier, eure Sünden sind euch vergeben. Aber für die Menschen damals gab es nur den Tempel und Opfergaben. um frei von Schuld zu werden, frei von all den kleinen Dingen, die wir in unserem Leben anderen antun. Immer dann, wenn wir nur unseren Vorteil suchen, wenn wir andere übergehen, sie beneiden, auf sie herabsehen, keine Rücksicht nehmen oder andere verletzen. Das tun wir heute in unserem Land genauso wie damals. Angefangen im Straßenverkehr, dass wir andere schneiden, bedrängen, was auch immer. Oder durch die Bewertung von Menschen aufgrund ihres Äußeren. Oder die Ausgrenzung von Menschen wegen ihrer Herkunft, ihrem Geschlecht oder ihrer politischen Meinung. Und unsere Gesellschaft verursacht als Ganzes natürlich noch Schlimmeres, denn dem Profit Einzelner und dem Geiz vieler zuliebe schauen wir weg, wenn Menschen überall auf der Welt für unseren Konsum leiden müssen. Von dem durch unseren Konsum erzeugten Beitrag zum Klimawandel gar nicht erst zu sprechen. Dieser Tage hat, das fand ich sehr spannend, hat die amerikanische Regierung Zölle erhoben, neue Zölle, mit der Begründung der Duldung von Zwangsarbeit. Und das trifft auch unser Land, auch Deutschland. Obschon ich unterstelle, dass es hier nicht um Zölle, dass es hier eher um Zölle geht und weniger um Zwangsarbeit, ist es dennoch das Thema eines globalen Kapitalismus ohne jegliche Ethik, die eine Frage des Schuldigwerdens an anderen aufwirft, die uns alle betrifft, ob wir wollen oder nicht. Niemand ist ohne Schuld in dieser Welt. An einer anderen Stelle im Neuen Testament, wir erinnern uns vielleicht, der ein oder andere sagt Jesus zu den Anklägern, wer ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Niemand wirft, denn alle wissen, auch damals, es ist allen bewusst, keiner von uns ist ohne Schuld. Deswegen sind wir keine schlechten Menschen, ja? Aber es muss uns bewusst sein, dass wir keinen Grund haben, über andere zu richten. Kommen wir nochmal zum Kern unserer Geschichte. Nur Gott kann Sünden vergeben. Deswegen ist die Aussage Jesu, deine Sünden sind dir vergeben, eine Anmaßung der Gottesgleichheit und damit für die Zuhörer Gotteslästerung. Das ist ihnen bewusst oder wird es im Laufe der Zeit. Und was passiert nun? Mit der körperlichen Heilung zeigt Jesus, dass er dem Anspruch der Gottesgleichheit gerecht wird. Damit ihr seht, dass ich das darf. Er zeigt damit, dass er Gott ist, dass ihm die Naturgesetze und die Biologie gehorchen müssen. Und damit wird aus dem Sündenverständnis der damaligen Zeit heraus die vorher ausgesprochene Vergebung legitimiert. Sie wird bestätigt. Und das ist nicht gerade wenig. Ich fand einen spannenden Satz von dem genauso spannenden Theologen Ebert Jüngel, den ich vorher noch gar nicht kannte, mit dem ich diesen zweiten Impuls beenden möchte. Wird die Sünde aber von Gott vergeben, kann der Mensch ein neues Leben in Beziehung mit Gott beginnen, denn die Vergebung ist mehr als nur eine Löschung. Es ist ein Neubeginn. Kommen wir zum dritten und letzten Impuls, Heilung an Leib und Seele. Neben all den anderen Dingen, die mir an dieser Geschichte so gut gefallen und von denen ich ja auch schon gesprochen habe, ist dieser Impuls das, was mich am meisten fasziniert und von Gott begeistert. Weil wenn an anderen Stellen in den Evangelien von Heilung gesprochen wird oder erzählt wird, wird meist nur von Heilung gesprochen. Und wenn von der Vergebung von Sünden gesprochen wird, auch meist nur von der Vergebung von Sünden gesprochen. Nur in dieser Geschichte steht Vergebung und Heilung direkt nebeneinander. Die drei synoptischen Evangelien, also Matthäus, Markus und Lukas, berichten alle davon. Aber bei Johannes und auch später bei den Briefen von Paulus wird eher der griechische Dualismus betont, also die Trennung von Geist und Materie, was uns als Christen zu einer Abwertung des Körpers und des Körperlichen geführt hat und zu einer Aufwertung des Geistigen und des Intellektuellen. Das ist eigentlich nicht gut. Besonders, wenn jemand sein Leben lang krank ist. Denn dann ist Heilung das Entscheidende. In unserem Text wird eines sehr deutlich gemacht. Bei Gott geht es nicht nur um das Materielle oder das Körperliche und auch nicht nur um das Seelische oder das Geistliche. Nein, bei Gott gehört beides zusammen. Und das ist für mich das Faszinierendste an dieser Geschichte. Denn bei jedem von uns ist Körper und Geist, Seele und Leib eine Einheit. Nicht umsonst sagen wir ja auch so salopp, in einem gesunden Körper steckt auch ein gesunder Geist. Auch wenn das nicht immer stimmt. Wenn ich durch meinen Körper ständig eingeschränkt bin, dann schränkt es natürlich meine Möglichkeiten ein und irgendwann auch meine Seele und meinen Lebenswillen. Ich kann nicht alles, so wie die anderen es können. Und dann sage ich vielleicht, ich kann doch eh nichts. Und gebe besser auf. Aber andersherum ist es auch so. Wenn ich immer alle Dinge als anstrengend und negativ wahrnehme, dann wird mich die Last irgendwann auch körperlich beugen. Dabei stellt die Medizin ja fest, dass eine positive Grundstimmung das Immunsystem fördert und dass Lebensbejahung essentiell ist für den Heilungsprozess von schwerwiegenden Krankheiten, zum Beispiel bei Krebspatienten. Ich will jetzt hier keine Werbung für die Wucht des positiven Denkens oder so einen Quatsch machen, nein. Der Punkt ist, um den es mir hier geht, Seele und Körper bilden eine Einheit. Die Vergebung, die Jesus hier zuspricht und die Heilung, die er tut, gehören zusammen. Jesu Handeln ist ganzheitlich. Und sie gilt eben nicht nur diesem Menschen, der sein Leben lang gelähmt war, sondern sie gilt uns allen. Jedem von uns. Und sie umfasst unser ganzes Selbst. Erinnert ihr euch noch an den Satz von Ebert Jüngel? Die Vergebung ist ein Neubeginn. Das Abwaschen unserer Seele soll uns den Mut geben, auf die Liebe unseres Gottes zu vertrauen. Sie ermöglicht es uns, den Kopf zu erheben, über alle Einschränkungen und Benachteiligungen und Herausforderungen hinweg. Wir sind eingeladen, neu zu werden, Heilung durch die Begegnung mit ihm zu erfahren, über alle Einschränkungen und Benachteiligungen und Herausforderungen hinweg. Jesus ist nicht irgendein dahergekommener Arzt oder Guru oder guter Redner. Jesus ist die Einladung zu Gott. Er ist der Herr, dem wir vertrauen können in allen Lebenslagen. Und er ist es, der uns hilft, zu sehen und zu verstehen, was wirklich zählt. Nämlich die Liebe zu ihm und von ihm zu den Menschen und zu uns selbst. In diesem Dreieck der Liebe finde ich zu mir, finde ich den Nächsten und werde von ihm, unserem Herrn, jeden Tag neu verändert und geheilt. Liebe Geschwister, in meiner Predigtvorbereitung habe ich so manche Predigt und Auslegung gelesen. Ihr habt ja gehört, 40 Jahre kenne ich diesen Text und beschäftige mich damit. Vieles habe ich überflogen und manches auch gleich zur Seite gelegt, aber eine Andacht fand ich wirklich spannend. Und zwar aus einem besonderen Grund. Dieser hat einen Pfarrer, Achim Bellmann, in einem Altersheim irgendwo im Schwäbischen gehalten und in einem Text beschrieben. Sehr bildhaft erzählte er von den vielen Rollatoren, die im Andachtsraum standen. Und dass er hier durchaus Parallelen zu dem Gelähmten wahrgenommen hat. Und er beendete die Predigt, die Andacht, mit einem Wunsch für die Zuhörer. Und mit diesem Wunsch möchte auch ich heute schließen. Ich wünsche uns, dass ich lösen kann, was uns lähmt. Dass unsere Angst sich löst und unsere Traurigkeit. Dass wir uns getragen wissen von Menschen und Gott. Getragen hin zu Gott, wie der Gelähmte. Dass wir immer wieder frei werden und neu anfangen können. Und andere mit unserer Freiheit anstecken, jeden Tag unseres Lebens, bis wir am Ende erlöst werden. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.